Was ich auch noch spannend finde, ist, es gibt ja immer wieder so eine Verklinkung zwischen Dadaismus und Surrealismus, wobei diese Ismen ja auch relativ nur wichtig sind. Aber was ich spannend finde in dem, was Sie auch sagten und was im Surrealismus dann noch deutlicher wird, ist so dieses merkwürdige Gruppenverständnis, wo es dann so Ausschlussverfahren gibt. Also im Surrealismus ist ja das ganz krass geprägt von Breton, wo es dann immer wieder so ganz starke Verbrüderungen oder Verschwesterungen gab, so wir die Surrealisten, und dann gab es so fürchterliche Streitigkeiten und so regelrechte Ausschlussverfahren. Da gibt es dann einen Punkt, wo Sie als Historikerin sagen würden, da ist so ein Übergang, da entsteht was anderes, weil Dadaismus und Surrealismus hat ja trotzdem eine völlig unterschiedliche Couleur, auch wenn eine Verbindung offensichtlich ist.
Von der Grundidee, und das kann man in den verschiedenen Manifesten auch nachlesen, viele Dadaisten haben ja auch Manifeste verfasst, die in sich als Manifeste auch sagen, aber lasst euch nicht sagen, was ihr zu tun habt. Grundsätzlich war schon diese Vorstellung, jeder kann mitmachen, also diese Inklusion, ja, das, und auch so ein bisschen diese Suche nach dem Ursprünglichen, was macht der Kern der Kreativität überhaupt aus? Und um den zu finden, muss man zunächst mal alle Energien zulassen und dann freisetzen. Und also dieses inklusive Inkludieren möglichst aller, die interessiert sind an dem, was man, die haben ja auch so offene Performances gemacht, so, das würde man heute Jam Sessions nennen, wo einfach mal jeder so mitmischelt, mitspielt, mitperformt. Das war später beim Surrealismus sicher anders. Also da wurden sehr viel stärker auch formale Kriterien schon mitgedacht, ästhetisch formale Kriterien. Vielleicht gerade auch dieser Erfahrung heraus, vielleicht war es ihnen zu unstrukturiert. Ich bin da in dieser Überleitung, Übergang zwischen Dadaismus und Surrealismus jetzt auch in dem Sinne, das ist eine ganz spezifische Frage, ich bin darin jetzt nicht Expertin, aber was man sicher sagen muss, ist, dass der Surrealismus ohne den Dadaismus nicht denkbar wäre. Ja, das eine hat sich aus dem anderen, ist aus dem geboren, aus diesen Erfahrungen heraus auch, und vielleicht aus dieser Offenheit auch wieder neue Grenzen zu setzen. Ja, und der Zara hat das ziemlich deutlich auch ausgedrückt, auch ein bisschen mit Bedauern, ja, weil er hat ja dann nicht mehr zum Surrealismus nicht mehr wirklich dazugehört, dass die stärker wieder auch was Dogmatisches suchten, ja. Warum das kippt und wann das gekippt ist, also vielleicht hat das mehr auch mit menschlichen Prozessen und soziologischen Prozessen was zu tun, als mit rein, sagen wir, künstlerisch stilistischen Entwicklung, ja, also ich meine, diese Dynamik, was da passiert ist, das kann man ja als eine zwischenmenschliche Dynamiken erklären, ja, wie ich vorher schon angedeutet habe, mit diesem Anspruch auf Leadership, wer hat das gegründet, also diese ganzen Ansprüche stehen eigentlich auch Widerspruch zu dem, was ursprünglich damit gemeint war. Also ich meine, das war ja deklariert eine Gruppe von Leuten, die den Dadaismus aus der Taufe gehoben haben, ja. Und das Verhalten der jeweiligen Künstler war dann da auch sehr unterschiedlich, was dann die weitere Karriere betrifft. Also Hugo Ball und Emmy Hennings, die auch sehr stark an diese soziale Idee vom Dadaismus und diesen sozialen Zusammenhalt geglaubt haben, die haben sich dann irgendwie aus diesen, wahrscheinlich war das eine große Enttäuschung, ich bin jetzt da auch keine Hugo Ball-Expertin, aber das war eine große Enttäuschung, sie haben sich dann auch aus diesen Streitereien irgendwie wie rausgenommen, ja, weil sie vielleicht gemerkt haben, also Hugo Ball vor aller Dingen, wenn man sich da mehr noch verstrickt, dass das auch vielleicht zur Zerstörung dieser Bewegung führen könnte, ja. Ich hoffe, ich habe da ein bisschen Ihre Frage damit ein bisschen, bin dem ein bisschen näher gekommen.
Nee, durchaus.
Ich habe es versucht zu illustrieren, ja. Ein paar Beispiele.
Ich finde, das haben Sie gut gemacht, ja, weil es ist ja eine subtile Angelegenheit. Es gibt ja nicht eine glatte Antwort darauf, sondern das sind ja so ganz feine Verästelungen, die eben aus verschiedenen Dingen genährt sind, eben auch den persönlichen Umgang miteinander, Psychologie, möglicherweise auch dann die materiellen Verhältnisse und so, das spielt ja alles mit eine Rolle. Und ich dachte eben daran, dass ähnliche Prozesse kann man ja erleben in so anarchistischen Projekten. Wir haben hier in Hamburg viel so Recht auf Stadt und so anarchistische Ansätze, in Anführungszeichen vielleicht gesetzt das Wort anarchistisch dann auch, wo man dann merkt, es gibt dann so eine Zeit, wo ganz viel Energie ist und da passiert ganz viel und so und dann kippt das irgendwo zwischen Einzelnen oder das zersetzt sich oder es wird was anderes. Also das sind immer so diese Zeiten, an die man sich dann später auch so begeistert erinnert, sind meistens ganz kurz und verwandeln sich dann ganz schnell. Und so ähnlich kann man sich das vielleicht für den Dadaismus damals auch vorstellen, der uns deswegen so fasziniert, denke ich, heute, weil er ja einfach rein jetzt auch künstlerisch formal und vielleicht gegen Ende darauf noch zurückzukommen, die ganze Kunst revolutioniert hat. Deswegen ist es ja für uns heute auch noch so etwas, wo man sich manchmal gerne auch so ein bisschen fast so nostalgisch hin zurückbeamen möchte. Wie war das? Wie hat sich das angefühlt? Weil das war so frech, so frei, so wirklich bereit, die ganze Kultur erstmal auseinanderzunehmen. Also was heute gar nicht mehr geht, weil es schon passiert ist. Das ist ja auch so das Spannende. Vielleicht erinnern wir uns deswegen heute so an diese Zeit gerne.
Ja, ich habe jetzt auch das Zitat gefunden von Zara, der in einem Interview sagt, das war in den 50er Jahren, dass Dada nicht modern sei, sondern eben aus seiner Perspektive anarchistisch im Sinne von radikal individualistisch. Und das zweite ganz wichtig, in Ablehnung jeglicher Dogmen. Also diese ganzen Manifeste waren sehr oft eine Zerschlagung des Formates der Manifeste auch, also so gedacht, ja, irgendwie. Und auch das bis jusqu'à la dérision, also wirklich so, Manifest soll ja für was stehen und dauerhaft für etwas stehen. Und das ist ein Manifest hat ja das nächste abgelöst und aus der Sprache heraus, was da ausgedrückt wird, hat man auch die Lächerlichkeit, etwas auf ewig zu machen oder zu verkünden, kommt ja aus diesen Manifesten zum Ausdruck. Mhm. Es ist dann sehr, sehr stark ein selbstironisches Format gewesen, ja. Und also dieses gegen Dogmen sein und so, sobald man natürlich so Ansprüche erhebt wie, ja, die Genealogie und Etymologie ist auf mich oder jenen oder so zurückzuführen. Wahrscheinlich waren die Dadaisten in ihrer eigenen Geschichtsschreibung doch nicht so gut, ja, sobald das, was ja eben eigentlich der Tristan Tzara machen wollte mit dieser Überblicksdarstellung des Dadaismus an seinem Höhepunkt, das ist ein wunderbares Projekt, aber das haben manche einfach auch kritisiert und wie gesagt, der Picabia hat sich dann da zurückgezogen, aber aus der historischen Distanz, und das finde ich auch wieder das Schöne und der Fortlauf der Geschichte ist, kann man ja ohne Ressentiments solche Projekte dann fortsetzen oder abschließen oder wie man das nennen will. Also Dada Globe wäre wahrscheinlich gar nicht nach den ganzen Konflikten, die da stattgefunden haben, vielleicht gar nicht unbedingt früher möglich gewesen. Ja? Wissen Sie, was ich meine?
Also, ja, ich verstehe das gut. Ich finde den Blick darauf auch ja, sehr, sehr sinnvoll. Ja. Also insofern, ja, das gibt Ihre Arbeit in Zürich jetzt heute, dieses Dada Globe zu rekonstruieren oder überhaupt das erste Mal möglich zu machen, weil es hat ja noch gar nicht wirklich stattgefunden gehabt, noch eine ganz große Bedeutung, eine Wichtigkeit. Das ist ja, erzählten Sie in einer gewissen Weise, dieses damals initiierte Projekt jetzt erst wirklich verwirklichen können. Also so haben Sie das ja auch gerade nochmal geschildert, eben aus der Distanz. Und das gibt dem Ganzen, finde ich, nochmal jetzt so vielleicht zum Ende unseres Gesprächs einen neuen, anderen und besonders aufregenden Blick.
Also ich möchte dazu noch sagen, Entschuldigung, dieses Projekt hätte natürlich nie stattfinden können, ohne das Gutheißen und der Goodwill der Nachkommen dieser ganzen Dadaisten. Mit denen hatten wir natürlich alle auch zu tun. Also die Tochter von Tristan Tzara und die Familie Ernst. Also die wissen über das Projekt Bescheid und haben das mit großer Neugier, weil sie aber zum Teil auch Leihgeber sind, mit großer Neugier und Ermutigung begrüßt. Und es ist natürlich auch wieder was nicht mehr so gefangen in alte Geschichten wie noch die Eltern oder Großeltern. Und das ist dann schön, sehr auch bewegender Moment. Ja, also es ist noch, ich weiß nicht, ich kann es nicht genau ausdrücken. Also irgendwie ist es auch ein Familienprojekt in dem Sinne, jedenfalls. Ja.
Ein internationales Familienprojekt, genau, das genau, finde ich auch wichtig zu sagen. Also das, was Sie anfangs ja skizziert haben, also das nochmal mit reinzuholen. Also das ist ja ein Aufsprengen über alle Grenzen hinaus gleichzeitig, auch wenn es einen Familienaspekt hat, insofern Sie mit den Nachfahren, also der Dadaisten, in Kontakt sind. Ich kann mir vorstellen, dass das sehr berührend ist, also diese direkte Verbindung da auch nochmal zu haben. Sehr, sehr spannend und aufregend und ein schönes Gespräch und danke Ihnen sehr.
Ja, ich danke Ihnen für das Interesse.